Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Mit Dirk Hoke, Chef der Rüstungs- und Raumfahrtabteilung bei Airbus. Erstmal einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Wie sind Sie denn eigentlich hergekommen?
Ja, nachdem das etwas schwierig war mit der Verbindung, ich bin von Freiburg gekommen, wo ich beim Fraunhofer-Institut war, bin ich mit dem Helikopter gekommen, was etwas ruppig war, weil das lag vom Wetter her.
Genau. Ist der Helikopter das normale Transportmittel für den Rüstungschef bei Airbus?
Nein, das wäre schön. Nein, wir reisen ganz normal, Linie, wann immer es geht. Und nur wenn Termine es gar nicht anders erlauben, dann nutzen wir auch andere Mittel.
Jetzt habe ich mal nachgeguckt, so 3 Meldungen über Airbus aus der vergangenen Woche. Airbus 380 Notlandung in Kanada, Airbus schießt auf Sylt über Landebahn hinaus und ein Airbus A400M blieb bei einer Rettungsaktion in der Karibik liegen. Ist das so eine normale Woche für Sie?
Also erstens, bei der Anzahl der Flugzeuge, die wir im Betrieb haben, kann immer was passieren. Insofern können wir das natürlich nicht steuern, wann solche Botschaften entstehen. Das Thema A400M ist natürlich ein Dauerbrenner, weil es gern gelesen wird. Vor allem auch schlechte Nachrichten gern gelesen werden. Und mit dem Thema müssen wir uns natürlich auseinandersetzen. Insofern bin ich auch froh, wenn ich ab und zu mal Stellung nehmen kann und ein bisschen das Bild ausbalancieren kann.
Wie viele wurden denn eigentlich inzwischen ausgeliefert? Ich glaube, 53 waren mal bestellt, oder?
In Deutschland sind 53 bestellt. Wir haben jetzt unseren 50. A400M vor 10 Tagen ausgeliefert. Der ging auch an die deutsche Luftwaffe. Das war der 13. für Deutschland.
Und es gibt dennoch sehr, sehr viele Mängel. Jetzt gab es wohl irgendwelche Metallsplitter im Öltank. Wie kann denn so etwas passieren?
Also das Triebwerk ist eine komplizierte Geschichte. Erstens ist es das komplexeste Triebwerk in diesem Bereich. Damals war die Entscheidung der Regierung, dass man ein europäisches Flugzeug bauen möchte und dieses europäische Flugzeug sollte auch ein europäisches Triebwerk bekommen. Nachdem die Hauptfinanziers, die Länder Deutschland, England, Frankreich, Spanien sind, wollte man natürlich auch einen entsprechenden Arbeitsanteil haben und hat dann beschlossen, dass man nicht einen Motorenhersteller auswählt, sondern gleich 4 und die als Konsortium zusammenbindet, als API. Mit, das ist das Konsortium, das die MTU, SNECMA, ITA und Rolls-Royce zusammenbindet und die Triebwerke dann an Airbus liefert.
Aber das allein kann ja nicht für die lange Mängelliste verantwortlich sein. Wenn man jetzt mal guckt, die Flugvorbereitung alleine sei schon zu aufwendig, das Selbstschutzsystem funktioniere nur eingeschränkt und auch die Fähigkeiten zum Absetzen von Lasten und Personal aus der Luft bereiten Schwierigkeiten. Ja. Und das ist wahrscheinlich nicht alles, was auf der Mängelliste steht.
Nein, erstens ist es das komplexeste Flugzeug in dieser Sparte. Es ist aber auch das modernste und fähigste Flugzeug in dieser Sparte, selbst mit den noch nicht vollständig erreichten Fähigkeiten ist es heute schon der beste Flieger in dieser Sparte.
Aber wenn er gar nicht landen kann, in der Karibik beispielsweise auf den Azoren, musste er dann zwischenlanden?
Nein, also erstens war das ein Sicherheitsthema. Das heißt, die Maschine könnte auch mit 3 Triebwerken problemlos fliegen. Dafür ist sie ausgelegt. Aber aus Sicherheitsgründen muss natürlich herausgefunden werden, wenn eine Warnanzeige kommt, was die Ursache ist. Und das wurde dann behoben und dann ist der Flieger ja auch ganz normal ordnungsgemäß zurückgeflogen. Und ein anderer Flieger der deutschen Luftwaffe hat die Mission übernommen, der bereits in der Karibik war.
Ihr Chef Thomas Enders hat gesagt, so einen Deal würden wir eigentlich nicht nochmal eingehen.
Ja gut, das ist zu dem Entschluss sind wir alle gekommen, weil die Bedingungen, die wir damals akzeptiert haben, die würden wir heute niemals akzeptieren. Das heißt, die Terms and Conditions, die diesem Vertrag zugrunde liegen, sind sehr, sehr schwierig. Plus man hat von vornherein Spezifikationen angenommen, wo man wusste, dass man an physische Grenzen geht, wo man auch nicht wusste, ob man sie erreichen kann, einfach um das Projekt zu realisieren. Und man hat da mehr als nur ein Auge zugedrückt.
Ist nicht so wirklich nachzuvollziehen, warum man dann überhaupt unterschreibt?
Ja, für mich nicht. Ich war zu dem Zeitpunkt nicht da. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen und ich kann Ihnen nur sagen, dass ich solche Verträge niemals unterschreiben werde. Zumal uns das bis heute bereits ja einiges an finanziellen Belastungen gebracht hat und nicht nur sei für Defense and Space eine Belastung, sondern für die gesamte Airbus-Gruppe.
S-Fans, Leute, heute Vormittag mit Dirk Hoke, Chef der Rüstungs- und Raumfahrtabteilung bei Airbus. Es gibt ja auch immer wieder Umfragen, ob Deutschland Rüstungsgüter in andere Länder verkaufen soll. Was glauben Sie bei einer Umfrage? Wie viel Prozent in Deutschland haben damit Nein gestimmt?
70%.
Sogar noch mehr, 83%. Wie gehen Sie mit so einer Wahrnehmung dann in Deutschland auch um?
Ja, das ist ein Problem für uns, insbesondere in europäischen Partnerprojekten, wo in anderen Ländern die Wahrnehmung deutlich anders ist, zum Beispiel in Frankreich. Und wir in Projekten zum Teil als Risikofaktor betrachtet werden, weil man diese Projekte natürlich nicht allein für wenige Länder kalkulieren kann, sondern um sie rentabel zu gestalten, braucht man auch Export, sonst sind diese Projekte nicht darstellbar. Und wenn dort das Risiko ist, dass dann aus Deutschland die Exportfreigabe nicht erteilt wird, dann ist das natürlich für ein europäisches Projekt ein Risiko.
Aber natürlich steckt da auch diese Doppelmoral drin, Waffen zu exportieren, mit denen Menschen getötet werden. Wie gehen Sie persönlich damit um?
Also erstens reden wir nicht immer über Waffen, sondern wir reden auch über Transportflieger und viele andere Themen, Satelliten und andere Themen, die auch von diesen Themen betroffen sind.
Kampfhubschrauber.
Auch, ja. Aber wir reden auch zum größten Teil, wir reden über Länder, die mit Deutschland bzw. mit der NATO verbunden sind, deren Verbund wir arbeiten. Und wir gerade in Deutschland uns mit dem Thema Verteidigung nur sehr bedingt auseinandersetzen. Sehr stark auch getrieben dadurch, dass wir das Gefühl hatten, dass es ja andere Länder gibt, die diese Aufgaben wahrnehmen. Insbesondere die Vereinigten Staaten, Frankreich, England. Und jetzt, seit Trump diese Botschaft sehr klar und deutlich gemacht wurde, dass von Ländern wie Deutschland erwartet wird, dass sie ihren Beitrag leisten. Und jetzt, da muss man sich natürlich mit auseinandersetzen.
War das für Sie persönlich auch eine Auseinandersetzung, bevor Sie den Job dann im April 2016 angetreten haben?
Ja gut, das muss ich natürlich machen, weil man muss sich mit dieser Thematik beschäftigen und diese Entscheidung für sich treffen, ob man sich mit dem Thema Verteidigung auseinandersetzen will, ja oder nein. Und ich muss sagen, ich hätte diesen Job natürlich nicht annehmen dürfen, wenn ich der Meinung wäre, dass man das Thema Verteidigung in Deutschland nicht betreiben sollte. Und wie gesagt, auch das ist ein Unterschied. Wir reden in Deutschland immer sehr stark Rüstung. Wir haben nicht ohne Grund das Wort Defense gewählt, weil wir nicht über das Thema Verteidigung sprechen.
Woran liegt das, dass es in Deutschland anders wahrgenommen wird?
Gut, wir haben in Deutschland natürlich eine komplizierte Vergangenheit mit den zwei Weltkriegen. Wir haben eine historische Auseinandersetzung, die natürlich heute immer noch nicht ganz verarbeitet ist. Und insofern natürlich auch die Angst, wie Deutschland mit dem Thema Verteidigung bzw. Rüstung umgeht. Insofern ist auch die Angst der Länder um uns herum ganz interessant. Als die Diskussion zu den 2% begonnen hat, habe ich mich auch mit französischen Kollegen unterhalten.
2% des Bruttoinlandproduktes, verwendet werden sollen als
Etat. Für den Verteidigungshaushalt. Was bei uns bedeuten würde, dass wir steigern müssten von 37 Milliarden auf ca. 65 Milliarden, also fast 30 Milliarden zusätzliche Verteidigungsbudgets. Damit wäre Deutschland die Nation mit den höchsten Verteidigungsausgaben in Europa. Das wird in anderen Ländern um uns herum als sehr bedenklich eingestuft, wenn Deutschland wieder auf dem Level investieren würde und damit nicht nur beim Verteidigungs-, sondern auch bei dem Rüstungsthema die führende Nation in Europa wäre.
Ja, und vermutlich dann auch dahingehend zu Recht. Ihr Ansprechpartner ist die Politik. Wie ist es gerade in der Situation, wo es keine aktuelle Regierung gibt?
Na gut, für uns ist es natürlich eine problematische Situation, weil Entscheidungen anstehen, die noch dieses Jahr getroffen werden müssen. Da geht es auch um den Abfluss von entsprechenden Budgets. Wenn diese Entscheidungen nicht getroffen werden, dann verfallen diese Budgets und werden nicht automatisch ins nächste Jahr übernommen, sondern sind einfach verfallen. Und das ist natürlich schade, weil hinter diesen Projekten natürlich Planungen stehen. Einmal auf der Industrieseite, nicht nur bei uns, bei vielen mittelständischen Firmen, kleinen Firmen, die darauf angewiesen sind. Auf der anderen Seite aber auch bei der Bundeswehr, die diese Mittel benötigt für ihre Einsätze.
Mit Dirk Hoke blicken wir ein wenig in die Innensicht von Airbus. Sie sind der Chef der Rüstungs- und Raumfahrtabteilung. Wir wollten über die Raumfahrt sprechen. Da gibt es auch bei uns im Sendegebiet Standorte wie Friedrichshafen und Immenstadt beispielsweise. Und jetzt will Airbus auch zum Mond. Inwiefern sind diese Standorte beteiligt?
Na, alle unsere Standorte sind beteiligt. Wir sind ja ein europäisches Unternehmen. Wir haben gerade unsere großen Standorte Ottobrunn, Friedrichshafen und Bremen. Beispiel in Bremen sind wir auch nicht nur an europäischen Projekten beteiligt, sondern zum Beispiel an einem Projekt der NASA, wo wir das Cargo-Modul für die Orion bauen. Wir haben viele andere Projekte zum Thema Satelliten, Erdbeobachtungssatelliten, Navigationssatelliten, an denen wir beteiligt sind. In Toulouse bereiten wir gerade ein Projekt vor, wo wir die Satelliten liefern für das OneWeb-Konsortium. Dort werden 900 Satelliten ins All geschossen als Konstellation um das Thema Internet für alle deutlich günstiger in den Markt zu bringen.
Und wenn wir jetzt gerade bei dem Thema Mond bleiben, 2019 soll es da etwas geben. Was wäre denn an einer Raumkapsel von Airbus dann letztendlich?
Wir haben verschiedene Themen. Wir sind in der Vergangenheit, haben wir ein ATV gebaut, mit dem wir Transporte geleistet haben. Wir werden
ATV ist ein Transportgerät?
Das ist ein Transportgerät, das genutzt wurde, um Güter zur ISS zu bringen. Wir haben Themen für eine Kooperation, über die ich leider noch nicht reden kann, wo wir über Weltraumtransporte nachdenken in der nahen mittleren Zukunft. Aber zurzeit bauen wir kein eigenes Gefährt für den Mondtransport, wenn Sie so wollen.
Ja, 4 Millionen Quadratkilometer Erdoberfläche fotografieren wohl Airbus-Satelliten. Jetzt war neulich Insa Thiele Eich bei uns zu Gast. Das ist eine Meteorologin, die auch an dem Programm beteiligt ist. Astronautinnen, zusammen mit Nicola Baumann bewirbt sie sich dafür für eine Mission auf die ISS. Ja. Und sie sagte, es ist so schwer, auch Wettervorhersagen zu machen, weil es so wenig Satelliten gibt. Jetzt klingt 4 Millionen Quadratkilometer Erdoberfläche aber doch noch sehr viel.
Ja, wir haben eigene Satelliten, die wir selber betreiben. Es gibt natürlich dann europäische Projekte, internationale Projekte, die Erdbeobachtung, die Wettervorhersagen machen. Ein Teil machen wir selber, auch für kommerzielle Dienstleistungen, die wir dann entsprechend anbieten. Die großen Plattformen kaufen insbesondere die Satellitenbilder von entweder von uns oder von einem Wettbewerber. Wir haben da fast 50% Marktanteil weltweit. Insofern fotografieren wir die Welt täglich. Wir erstellen Videos von großen Flächen weltweit. Wir erstellen insbesondere auch 3D-Bilder und Videos von der Erdoberfläche. Da haben wir viele Dienstleistungen, die dieses abdecken. Trotzdem, klar, könnte es immer noch mehr geben. Es ist mehr, kontinuierliche Abdeckung der Erdoberfläche, was heute noch nicht in vollumfänglichen Maße gegeben ist.
Und dieses Projekt, was Airbus eben auch unterstützt, die Astronautinnen, unterstützen die das allein mit Geld oder womit?
Na, das ist ja ein Thema, das im letzten Jahr ins Leben gerufen wurde, wo man nach Sponsoren gesucht hat, um einer deutschen Astronautin den Flug zur ISS zu ermöglichen. Und hier sind wir als Sponsor tätig, auch als Partner, der berät, wie man das realisieren kann. Wir sind dort von Anfang an bei diesem Projekt dabei und befürworten noch insbesondere, dass natürlich auch eine deutsche Astronautin hier zur ISS fliegt.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Die Welt von oben. Ein tägliches Geschäft für Dirk Hoke, Chef der Rüstungs- und Raumfahrtabteilung bei Airbus. Es gibt ein hausinternes Start-up-Unternehmen bei Ihnen, was mit unbemannten Drohnen zu tun hat. Inwiefern?
Ja, das sind kleine Drohnen. Hier geht es um das Thema zivile Drohnen. Als ich gekommen bin, haben wir relativ schnell gesagt, wir müssen uns diesen Markt auch angucken. Der wächst sehr schnell, insbesondere das Servicegeschäft mit Drohnen. Und wir haben gesagt, wir müssen dort anders rangehen, als wir es in der Vergangenheit gemacht haben. Das heißt, wir können uns nicht auf die Hardware konzentrieren, sondern müssen uns im Prinzip von vornherein auf ein Ökosystem konzentrieren, wo wir nicht nur die Hardware entwickeln, sondern auch uns insbesondere um die Software kümmern und um die vertikalen Geschäftsmodelle.
Was heißt das aber für jeden Einzelnen, beispielsweise für Hausbesitzer?
Ja, was wir gemacht haben ist, und warum, weil es gibt ja bereits viele Firmen, die das tun, warum glauben wir, dass wir uns unterscheiden können? Wir haben gesagt, dass wir, wenn die Regulierung einsetzen wird, was früher oder später sich deutlich verschärfen wird, dann ist natürlich...
Es wurde ja schon zum Teil verschärft im März, glaube ich, weil es natürlich auch inzwischen einen großen Missbrauch gibt.
Klar, wird noch deutlich verschärft werden, insbesondere über Städten. Und dann wird man Firmen brauchen, die wissen, wie eine Aerospace-Zertifizierung gemacht werden muss. Und dann glauben wir schon, dass wir da auch entsprechend unser Wissen mit einbringen können, um den Flugverkehr, insbesondere auch von Cargo-Drohnen, also Drohnen, die für Amazon, UPS, Post, die letzte Meile letztendlich die Pakete liefern, insbesondere um dieses Geschäft sicher zu machen, glauben wir schon, dass wir einen großen Unterschied liefern können.
Also dieses Szenario ist bei Ihnen schon Realität, dass die Drohnen da den Briefträger ersetzen?
Also Tests laufen bereits. Wir haben in Singapur mit unseren Airbus-Helikopter-Kollegen da bereits seit einiger Zeit einen Test laufen, nennt sich Skyways, wo genau dieses getestet wird. Wir haben unser Startup vor einem halben Jahr in Dallas auf der größten Drohnenkonferenz annonciert und sind seitdem in der Pilotphase, um in zwei Stufen die Serviceleistung an den Markt zu bringen. Einmal das sogenannte Remote Sensing, da geht es um das Liefern von Satellitenbildern kombiniert mit Drohnenbildern, um Serviceleistungen für verschiedene Industriemärkte anbieten zu können. Beispiel jetzt gerade leider sehr, sehr aktuell. Wir haben Aufklärungsdaten geliefert für die Wirbelstürme Irma und Harvey, wo wir kostenlos Daten zur Verfügung gestellt haben, erstmal mit Satelliten, um überhaupt eine, sag ich mal, eine Beurteilung der Schaden durchführen zu können. Und dann Drohnenbilder sehr hochauflösend, um die detaillierten Schäden aufzuzeigen. Wir haben dort auch mit Versicherungen zusammengearbeitet, denen die Daten geliefert, damit sie die Schadensabwicklung beschleunigen konnten, weil natürlich insbesondere Hunderttausende von Menschen betroffen waren, zum Teil auch ihr Haus verloren haben und jetzt darauf angewiesen sind, dass diese Schadensabwicklung sehr schnell passiert.
Sicherheit ist aber natürlich auch immer ein großes Thema, was beim Thema Drohnen aufkommt. Wie wollen Sie die sicherer machen?
Ja gut, wir sind parallel dazu in der Lage, neue Drohnenplattformen zu entwickeln, die modernste Technologien einsetzen zum Thema Fliegen außerhalb der Sichtweite, die natürlich auch aus dem militärischen Bereich kommen, wo wir unsere Erkenntnisse mit einbringen. Heute setzen wir für die ersten Serviceleistungen noch kommerziell verfügbare Drohnen ein, die von vielen Herstellern heute schon geliefert werden. Wir haben auch eine eigene Entwicklung bereits sehr weit vorangetrieben, mit denen wir dann nachher auch größere, sage ich mal, Serviceleistungen abwickeln können.
Und wie sind die Überlegungen dahingehend, vor Missbrauch zu schützen? Weil auch das passiert natürlich laufend.
Welchen Missbrauch meinen Sie?
Beispielsweise neulich gab es eine Situation, da war ein Unfall und jemand wollte diesen Unfall mit einer Drohne filmen und geriet dann eben auch in den Bereich, der nicht erlaubt war und behinderte ein Polizeiauto.
Ja gut, jetzt sind wir nicht die Polizei oder die Regierung. Das heißt, natürlich gibt es Möglichkeiten, sowas zu verhindern. Aber insbesondere deswegen glauben wir, dass wir mit den Zertifizierungsbehörden zusammenarbeiten müssen, Beispiel EASA in Europa oder mit der FAA in den USA, um sicherzustellen, dass die Regeln klargestellt werden, wie Drohnen einzusetzen und vor allem, wie sie auch überwacht werden und wie sichergestellt wird, dass sie sich nur in verfügbaren und autorisierten Korridoren bewegen.
Aber lässt sich das tatsächlich sicherstellen?
Wenn der Wille da ist und die entsprechende Regulierung entsprechend vorgenommen werden, natürlich.
Wussten Sie, dass wir uns im Monat der europäischen Cybersicherheit bewegen? Wenn das jemand wissen kann, dann unser Leutegast Dirk Hoke, Chef der Rüstungs- und Raumfahrtabteilung bei Airbus. Es gibt wohl 300 Veranstaltungen in ganz Europa eben zu diesem Thema Cybersicherheit. Sind Sie da in irgendeiner Form auch dran beteiligt?
Ja, ich bin bei verschiedenen Veranstaltungen auch als Sprecher. Ich war zuletzt bei einer Veranstaltung der Bundesregierung in Potsdam. Das Thema Cyber nimmt zum Glück immer mehr Raum ein, weil nach und nach jetzt auch die Menschen realisieren, auch die Regierung realisieren, wie wichtig dieses Thema ist und wie viele Gefahren davon ausgehen.
Linus Neumann, der Sprecher des Chaos Computer Clubs, war mal in der Sendung und sagte, naja, bei der Regierung ist das Thema Sicherheit, er war auch mal beratend dort tätig, so richtig nicht angekommen. Tut sich da was?
Das hat sich drastisch geändert, insbesondere seitdem die neue Staatssekretärin, die Frau Dr. Katrin Suder, die ja von McKinsey gekommen ist, dieses Thema mit verantwortet. Hier sehen wir, dass die Geschwindigkeit deutlich erhöht wurde, dass die Investitionen verbessert wurden, dass jetzt mittlerweile auch wirklich eine eigene Cyber-Security-Gruppe aufgebaut wird, die dieses Thema natürlich komplett neu aufstellt und wo auch insbesondere natürlich auch die Kooperation mit den großen Industrieunternehmen gesucht wird.
Sie erstellen da wahrscheinlich auch so Worst-Case-Szenarien, Horror-Szenarien. Wie sieht denn da so eins aus?
Nein, also was wir machen ist, wir versuchen natürlich die entsprechenden Attacken auf unsere Kunden und auf uns selbst kontinuierlich zu analysieren, schneller zu identifizieren und zu reagieren. Da sieht man, wie drastisch diese Zahlen zunehmen und wir sehen auch vor allen Dingen, dass viele Attacken erst sehr spät erkannt werden und dass natürlich dann immer die Gefahr von Know-how-Abfluss entsteht, beziehungsweise auch Schlimmeres.
Ja, es heißt, dass gerade Europa da sehr weit hinten dran ist. Also China und Amerika sind wohl sehr weit vorne. Woran liegt das?
Na gut, wir sehen, dass andere Nationen dieses Thema schon sehr viel früher erkannt haben. Ich war letztes Jahr auch in Israel, habe mir das dort mit der Startup-Szene dort angeguckt, auch mit der Regierung, wie man dort agiert. Dort wird das Thema grundsätzlich schon seit Jahren sehr, sehr viel ernsthafter betrieben mit viel, viel höheren Investitionen, auch mit viel, viel mehr Ressourcen. Beispiel die Einheit 8200 in Israel. Dort wird jeder im Rahmen des Militärdienstes gescreent und die Besten der Besten werden dann in diese Cyber-Security-Truppe geholt. Dort sind hunderte von Menschen, die jedes Jahr neu dazukommen, 3 Jahre bleiben und in der Zeit zu Cyber-Experten ausgebildet werden. Und viele von denen sieht man hinterher als Startup-Unternehmer wieder im Markt erscheinen.
Jetzt hat es einige, ich sag mal, kleinere Angriffe bereits gegeben, die vielleicht auch die Bürger zu spüren bekommen haben, als dann Anzeigetafeln bei der Bahn plötzlich auch nicht mehr funktionierten. Muss es etwas passieren, bis dann wirklich sich was bewegt?
Die Frage ist, wie viel muss noch passieren, weil sind weltweit schon sehr, sehr viele Themen passiert. Große, sichtbare, wo Unternehmen, die Daten geklaut wurden von Benutzern, wo von vielen Unternehmen die Kreditkarten von mehreren Millionen Benutzern geklaut wurden. Krankenhausdaten. Wir sehen Angriffe auf das gesamte Internet. Beispiel in der Ukraine, wo der Strom abgeschaltet wurde über eine Hackerattacke, so Weihnachten 2015, Weihnachten 2016. Es gibt beliebig viele Attacken, die heute schon auftreten. Viele von denen werden nicht sehr publik gemacht, auch um die Leute nicht nervös zu machen. Aber es ist tagtäglich der Fall und viele Menschen, auch im privaten Umfeld, haben bis heute nicht gemerkt, dass ihr Rechner heute schon als Spam-Verteiler für kriminelle Machenschaften agiert.
Aber totale Cybersicherheit kann es natürlich auch gar nicht geben.
Es ist immer ein Wettlauf, weil es ist natürlich immer mit den neuen Technologien, die eingeführt werden, gibt es natürlich auch neue Möglichkeiten und aber gleichzeitig natürlich auch neue Risiken. Und insofern wird es immer ein Wettrüsten zwischen denen, die versuchen, das zu missbrauchen, und denen, die versuchen, die entsprechenden Assets und Produkte zu schützen.
Dirk Hoke, heute Vormittag bei uns in SWR1 Leute, Chef der Verteidigungs- und Raumfahrtsparte bei Airbus. Und Sie sind gelernter Maschinenbauingenieur. Hatten Sie früher als Schüler irgendein Vorbild, ein Idol?
Nein, ich muss ehrlich zugeben, ich hatte nie Idole. Ich habe mich eigentlich immer sehr darauf konzentriert, die Themen, die ich mache, gut zu machen. Aber richtige Idole, wo ich gesagt habe, ich will so sein wie jemand anders, nein, hatte ich nie.
Und Ihre erste Station war dann bei Renault in Paris. Was war da Ihre Aufgabe?
Ich habe dort in Rueil-Malmaison bei Paris gearbeitet als Ingenieur für Prozesse. Wir haben dort moderne Software-Tools uns angeschaut, wie wir die in die Produktionsprozesse integrieren können. Wir haben uns auch damals mit dem ersten Navigationssystem beschäftigt. Damals hat Renault noch ein eigenes Navigationssystem entwickelt, haben dort die entsprechenden Tests gemacht in der Software mit den Karten. War eine sehr spannende Zeit.
Und dann ging es irgendwann nach Siemens. Da waren Sie dann unter anderem auch zuständig für den Transrapid Magnetschwebebahn in Shanghai. Mhm. Was war dahingehend Ihre Aufgabe?
Sie grinsen gerade schon. Ich war zuständig für die Stromversorgung und das Regelungssystem. Bin in der Hochphase dazugekommen, kurz bevor wir den Demonstrationslauf hatten, Ende 2001, damals mit dem Kanzler Schröder und dem chinesischen Präsidenten Zhu Rongji. Und das war eine heiße Phase, weil das Fahrzeug ist erst ein paar Monate vorher geliefert worden. Wir waren dort in der heißen Testphase, mussten dann in kürzester Zeit das Fahrzeug in Betrieb nehmen, die Strecke in Betrieb nehmen und natürlich auch 430 km/h die Spitzengeschwindigkeit erreichen und das Ganze dann mit der Krönung, dann mit dem Lauf am Jahresende.
Das war eine große Aufbruchstimmung damals. Was ist davon heute übrig geblieben?
Ja gut, das Projekt ist ja, wie bekannt ist, nicht weiterverfolgt worden. Wir haben damals versucht, eine Erweiterung zu akquirieren. Die Strecke wäre damals dann von Pudong, das ist nördlich des Flusses, wäre die zu dem nationalen Flughafen gegangen und dann weiter nach Hangzhou. Das wären noch weitere 200 Kilometer gegeben. Und dann hätte der Transrapid auch erst wirklich seine Stärken ausspielen können, indem man natürlich große Distanzen als Punkt-zu-Punkt-Verbindung überbrückt. Leider ist das damals nicht realisiert worden. Es gab sehr viel Widerstand auch von dem damaligen Eisenbahnministerium. Und letztendlich ist es dann nicht gebaut worden. Was sehr schade ist, weil damit die Technologie eigentlich bis heute dann nicht weiterverfolgt wurde.
Sie haben einen guten Einblick da in Infrastrukturen und wie man damit umgeht. Ist das ein grundsätzliches Problem, dass man da zu wenig bereit ist, auch Dinge auszuprobieren, wie eben Magnetschwebebahnen?
Ja gut, das Problem, das wir hatten, war insbesondere, dass wir kein Referenzprojekt in Deutschland hatten. Und internationale Kunden, aus meiner Sicht auch zu Recht, gesagt haben, wie wollt ihr denn deutsche Hochtechnologie ins Ausland vertreiben, wenn ihr diese selber nicht anwendet? Und nachdem wir viele Projekte ja in Deutschland verfolgt haben, die über viele Jahre versucht wurden zu akquirieren, die dann gescheitert sind, war das natürlich von der Argumentationsarbeit Richtung internationale Kunden extrem schwierig.
Ja, jetzt gibt es wohl einen eigenen chinesischen Hochgeschwindigkeitszug. Die haben es dann vielleicht kopiert, weiß man nicht. Sind Sie jemand, der gerne...
Das ist wiederum nicht möglich, weil die Technologie, die wir damals eingesetzt haben, zumindest für die Regelungstechnik...
Die Patente.
Nee, die ist nicht mehr verfügbar. Insofern, und wir hatten bereits eine neue Technologie entwickelt, die aber, nachdem wir die zweite Strecke ja nicht gebaut haben, nicht zur Anwendung gekommen ist. Unsere damalige Technologie basiert noch auf GTO-Thyristoren, die so im Markt nicht. Also ist eine Technologie, die jetzt ausgefasst wurde. Ja. Und insofern kann keine weitere Strecke auf der Technologie gebaut werden.
Sie sind dann zu Airbus gegangen, und zwar im April 2016. Was hat für Sie den Ausschlag gegeben, als Fachfremder, sag ich mal, in diesen Bereich reinzugehen?
Ja gut, erstens ist Aerospace natürlich super faszinierend. Der Traum aller Kinder, mal ins All zu fliegen oder sich mit Themen wie Raumfahrt zu beschäftigen. Ich habe auch, als ich damals mich entschieden habe, Maschinenbau zu studieren, damals auch war ich kurz davor, auch Luft- und Raumfahrt-Evente zu machen, habe ich damals dann doch für Maschinenbau entschieden, weil es einfach allgemeiner ist und mehr Möglichkeiten gibt. Aber ich war kurz davor, damals schon die Luft- und Raumfahrttechnik zu gehen. Dann ist es ein europäischer Konzern mit vier starken Heimatnationen, was natürlich auch an der Internationalität jeden Tag im Alltag sich widerspiegelt und sehr viel Spaß macht. Und letztes, auch sehr wichtiges Argument, Tom Enders ist eine sehr faszinierende Persönlichkeit und bereits im ersten Gespräch habe ich gesagt, das ist jemand, mit dem ich gerne arbeiten würde.
Dirk Hoke, heute Vormittag zu Gast in SWR1 Leute, der Chef der Rüstungs- und Raumfahrtabteilung bei Airbus. Wir wollten über den ganz normalen Arbeitsalltag bei Ihnen sprechen. Gibt es so einen typischen Tagesablauf überhaupt?
Nein, ganz typisch sicherlich nicht. Wir sind ein großes, multinationales Unternehmen und insofern sind wir natürlich leider auch komplex. Wir haben viele Projekte, die immer standort- oder länderübergreifend sind. Und insofern ist natürlich das Thema Kommunikation, Kooperation kontinuierlich eine Daueraufgabe, das zu optimieren, sicherzustellen, dass keine Schnittstellenverluste auftreten.
Aber Digitalisierung ist da natürlich auch ein großes Thema. Da herrscht bei Ihnen sicherlich auch große Angst im Unternehmen, dass Arbeitsplätze wegfallen.
Das ist, denke ich mal, sieht man ja weltweit, dass das Thema Digitalisierung einfach durch viel Unwissenheit sehr viele Ängste auslöst und dass leider sehr viele Führungskräfte auch nicht in der Lage sind, diese Ängste zu beruhigen, weil sie selber noch nicht genau erklären können, was da genau passiert. Was bei uns, Tom Enders hat bereits vor über 2 Jahren die digitale Transformation als Initiative in Airbus gestartet. Das haben wir letztes Jahr nochmal verschärft und beschleunigt. Und hier geht es jetzt insbesondere darum, den Mitarbeitern wirklich im Arbeitsablauf, im Alltag zu erklären, wie digitale Tools ihre Arbeit erleichtern und wie wir mit Digitalisierungstools auch neue Geschäftsmodelle entwickeln können, die nicht alte Geschäftsmodelle ersetzen, sondern ganz im Gegenteil, zusätzlich zu den bereits bestehenden Produkten neue Dienstleistungen erstellen und damit auch natürlich neue Umsätze und neue Profits generieren können.
Was bedeutet das ganz konkret, wenn Sie jetzt einen Mitarbeiter rausgreifen und digitale Tools, von denen Sie da reden, welche Arbeitsprozesse fallen dort weg, welche kommen vielleicht dazu?
Erstmal fallen gar keine weg. Es geht darum zum Beispiel, dass wir in der Entwicklung stärker mit 2D- und 3D-Tools und Simulationen arbeiten und weniger mit Modellen, die wir bauen, sondern ganz klar stark simulieren. Was auch wichtig ist, was heute nicht der Fall ist, dass wir sicherstellen, dass die verschiedenen Tools nahtlos ineinander übergehen, sodass keine menschlichen Eingriffe notwendig sind, um Daten von einem System ins andere zu transportieren, wo immer Fehler passieren, sondern nahtloser Übergang zwischen den Tools und damit natürlich eine Optimierung, eine Beschleunigung, Reduzierung der Entwicklungszeiten und damit natürlich letztendlich der Benefit für den Kunden, dass wir Produkte in kürzeren Laufzeiten für deutlich geringere Kosten entwickeln können.
Wie ist das Thema Facharbeitermangel bei Ihnen?
Haben wir in der Form jetzt erstmal nicht. Wir haben aber auch erkannt, dass wir gucken uns natürlich sehr genau an, auch in welche verschiedenen Altersstrukturen wir haben. Wir gehen davon aus, dass wir in 5 Jahren eine größere Welle haben, wo wir sehr erfahrene Mitarbeiter verlieren werden. Und da arbeiten wir natürlich entgegen, versuchen jetzt frühzeitig auch entsprechende Kooperationen zwischen jüngeren und erfahrenen Mitarbeitern zu generieren, damit wir diesen Know-how-Verlust, den wir in 5 Jahren definitiv haben werden, wenn wir das nicht vorbereiten, entgegenzuwirken.
Und die Digitalisierung 4.0, sagt man natürlich auch immer, und Industrie 4.0. Ja. Wie greift das bei Ihnen jetzt auch schon? Also Sie sagen, es geht in viele Zeiträume rein, aber aktuell ist da sicherlich auch was passiert.
Ist es erstmal jetzt wirklich eine Management- und Kommunikationsaufgabe, weil als ich gekommen bin, und ich bin mit Sicherheit auch unter anderem wegen diesem Thema gekommen, haben wir festgestellt, dass die Sprache schon komplett unterschiedlich ist, weil als ich von Plattformen geredet habe, habe ich von Softwareplattformen gesprochen und wie wir neue Dienstleistungen erstellen werden.
Als was wurde es verstanden?
Bei Airbus, in unserer Airbus-internen Sprache, ist eine Plattform ein Flugzeug. Und insofern wurde es am Anfang auch missverstanden, weil gedacht wurde, dass ich Hardware-Plattformen, also Flugzeuge, zukünftig durch Software-Dienstleistungen ersetzen will, was gar nicht der Fall ist, weil das wirklich Interessante ist, dass unsere Produkte Daten generieren, heute schon, durch tausende von Sensoren, mit denen wir Dienstleistungen erzeugen können für den Kunden, zusätzlich zu dem, was wir bis jetzt gemacht haben, ohne dass deswegen alte Arbeitsplätze wegfallen, sondern wir generieren aus den Daten neue Dienstleistungen, digitale Dienstleistungen auf einer eigenen Airbus-Plattform, die den Kunden zum Beispiel bei Maintenance oder bei der Vorhersehung von Fehlermustern und so weiter berät und hilft und damit natürlich die Service- und Maintenance-Kosten senken kann.
Man merkt, das Englische ist einfach vorherrschend in Ihrer Sprache, ne? Also im internationalen Konzern. Dirk Hoke, heute Vormittag bei uns in SWR1 Leute, der Chef der Verteidigungs- und Raumfahrtsparte bei Airbus. Wenn ich auf Ihrem Twitter-Account nachgucke, dann ist der letzte Eintrag vom 3. September ein Weltrekord. Wissen Sie noch welcher?
Nee, muss ich jetzt selber nachdenken.
Ihnen wird Perland 2 etwas sagen. So, erklären Sie es unseren Hörern.
Dort ist das Ziel mit einem Segelflieger so hoch wie nur möglich zu fliegen. Und wir haben dort, das war in Argentinien, mit einem kleinen Team einen Weltrekordflug absolviert.
Was ging es dabei rauszufinden auch? Es geht ja auch immer um wissenschaftliche Erkenntnisse. Noch dort oben herrscht eisige Kälte.
Na gut, es geht immer letztendlich darum, aerodynamisch unsere Flugzeuge weiterzuentwickeln und natürlich neue Erkenntnisse zu gewinnen. Insofern machen wir natürlich viele solcher wissenschaftlichen Experimente, um einfach auch kontinuierlich die Flieger weiterzuentwickeln. Sei es solche Themen, sei es Hybridflieger, Elektroflieger, autonomes Fliegen. Also wir beschäftigen uns mit all diesen Themen, die natürlich auch gerade, was die Verkehrsprobleme der Zukunft angehen, hoffentlich maßgeblich dann auch von Airbus mit beeinflusst werden.
Ja, Sie haben sich da auch in der Vergangenheit mit beschäftigt, waren bei Renault, waren bei Siemens. Wenn Sie mal ein Szenario erstellen, wie sieht denn die mobile Welt in 20 Jahren aus?
Gut, die größte Hürde, die wir haben werden, ist ja nicht die Technologie selber, sondern das Thema Regulierung und das Thema, wie man solche Themen dann in den Alltag einbringt.
Mit Regulierung meinen Sie Fahrverbote dann auch?
Ja, Beispiel, wie zertifiziere ich zukünftig autonome Taxis, sowohl beim autonomen Fahren als auch beim autonomen Fliegen. Wir arbeiten ja bereits daran, autonome Taxis, also praktisch den Transport in die dritte Dimension, um zukünftige Probleme in Konvergenzzentren zu lösen, halten wir die Flucht in die dritte Dimension für eine sehr sinnvolle Ergänzung der heutigen Modalitäten.
Heißt also, ich steige in eine Taxe und die fliegt mich dann irgendwo hin?
Ja, im ersten Stufe, wir haben da zum Beispiel ein Projekt mit City Airbus, wo 4 Passagiere drin geflogen werden können. Am Anfang mit einem Piloten aus diesen regulatorischen Gesichtspunkten, aber mit der Möglichkeit, das jederzeit auf autonom umzustellen.
Wie ist der Aspekt der Umweltfreundlichkeit, der immer wichtiger wird, dahingehend berücksichtigt?
City Airbus ist ein elektrisches Flugobjekt. Wir forschen gerade zusammen mit Siemens an dem Thema Hybrid- und Elektroantriebe für Flugzeuge. Und dort ist das Ziel letztendlich, in den nächsten Jahrzehnten letztendlich Passagierflieger in der ersten Stufe bis 80 und dann hoffentlich letztendlich in dem wichtigsten Segment bis 200 Passagieren dort in einer überschaubaren Zeit letztendlich Hybrid- oder Elektroantriebe in den Markt zu bringen.
Ein Verbrennungsmotor existiert bei Airbus dann also gar nicht mehr?
Ja, das wird noch eine Zeit lang dauern.
Und es klingt so ein bisschen nach dem fünften Element, wenn Sie das jetzt gerade schildern, um einfach mal Bilder im Kopf zu erzeugen. Wie ist so etwas realistisch vorstellbar?
Ja gut, technologisch ist es heute ja schon machbar. Wir können, es gibt diverse Demonstratoren bereits im Markt. Wir werden auch Ende des Jahres mit Vahana eine Demonstration in USA machen mit einem autonomen vertikal startenden und dann horizontal fliegenden, wir nennen es Vahana-Taxi, für einen, vielleicht wieder mal für zwei Personen realisieren. Wir haben den City Airbus, wir arbeiten an anderen Projekten, die sich mit dem Transport von Menschen in globalen Ballungszentren beschäftigen. Das wird Einzug nehmen.
Also die Zukunft, das heißt,
die Technologie
der
ist dort. Jetzt geht es darum, natürlich auch die regulatorischen Weichen zu stellen, damit dieses dann natürlich sicher für alle Passagiere und auch für die Bevölkerung erfolgen kann.
Dirk Hoke, danke für die Einblicke.
Eins gehört.